Hi und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Noah Ast, ich bin Coachin für Führungskräfte und unterstütze sie mit meinem Unternehmen Leading Mindfully darin, einen für sich authentischen und wirklich wirkungsvollen Führungsstil zu finden und zu leben. Und in diesem Podcast widme ich mich meinem ganz besonderen Herzensthema Frauen und Führung. Heute bei mir im Podcast zu Gast ist Leonie Schüssler. Sie leitet seit 4 Jahren die Strategie bei der Ogilvy Group Germany und ist damit gleichzeitig auch Teil der Geschäftsleitung. In ihrer Führungsrolle führt sie ein interdisziplinäres Team an mehreren Standorten und ist dabei auch verantwortlich für das strategische Produkt und die strategische Vision des Unternehmens und der Marken, für die sie arbeiten. Zu ihrem Job gehört es, ständig am Puls der Zeit zu sein und sich mit Trends und dem Weltgeschehen auseinanderzusetzen, um ihre Kundinnen und Marken und natürlich auch das Unternehmen sicher in die Zukunft führen zu können. Bevor sie vor rund 4 Jahren zurück zu Ogilvy kam, hat sie lange in Startups, Thinktanks und Innovation Labs gearbeitet, vorrangig in der Kosmetikindustrie. Trends und Zukunftstrends treiben sie schon immer um. Und es ist ihr ein Anliegen, diesen Weitblick in ihre Arbeit und natürlich auch ihren Führungsstil einfließen zu lassen. Leonie, du bist Strategiechefin. Kann man das so sagen?
Wenn man möchte, kann man das so sagen. Ich würde das selbst tatsächlich so nie formulieren, aber ja, theoretisch ist es quasi der richtige Begriff. Also ich leite, du hast es ja gerade einmal kurz schon vorgelesen und angesprochen, ich leite übergreifend die Strategie. Strategie ist tatsächlich eine Disziplin in einer Agentur, eine losgelöste Disziplin. Also Kreation, glaube ich, kennt man aus der Agentur. Strategie ist eine, würde ich mal sagen, gleichermaßen wichtige Rolle innerhalb einer Agentur, genau wie ganz viele andere Bereiche auch. Und genau so leite ich quasi übergreifend dieses Produkt und diesen Output für dieses ganze, für den ganzen Strategiebereich.
Und Ogilvy ist eine Agentur. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen für die jetzt gerade reinhören und sich fragen, was ist das genau?
Was ist das? Was ist dieses Ogilvy, was man oben irgendwie immer gar nicht so richtig weiß, wie man das eigentlich ausspricht? Also Ogilvy ist tatsächlich eine Werbeagentur, wie man es versteht. Also wir verstehen uns eigentlich als Creative Company. Also unser Produkt ist quasi immer etwas Kreatives, was hinten rauskommt. Ogilvy ist eine Agenturgruppe, die weltweit tätig ist. Wir haben eben die deutsche Ogilvy-Gruppe, also wir sind über verschiedene Standorte quasi in Deutschland verteilt und ja, machen alles rund um Kommunikation. Da kommen wir so klassisch her. Die Agentur gibt es schon sehr, sehr lange und haben aber mittlerweile natürlich auch andere Bereiche dazu bekommen, also PR, Influencer-Marketing, Social Media, Consulting, also wirklich sehr, sehr breit gefächert.
Okay, und jetzt kann ich mir vorstellen, natürlich was eure, also ich kann mir nicht direkt vorstellen, aber wenn du jetzt Strategiechefin für euer Unternehmen bist, also das kann ich mir vorstellen, wie deine Strategie fürs Unternehmen, Vision und so weiter formuliert wird. Aber vielleicht kannst du das nochmal sagen, nochmal kurz greifbar machen. Wenn du jetzt einen Kunden vertrittst, dann guckt ihr gemeinsam, was ist die Markenstrategie dieses Unternehmens oder was ist die allgemeine Strategie des Unternehmens und wie kann die Markenstrategie dazu beitragen? Oder kannst du das für mich nochmal ein bisschen greifbar machen?
Ja, also so ein bisschen Henne und Ei, ne? Also ohne Unternehmensstrategie gibt es auf jeden Fall keine Markenstrategie. Es muss sich da natürlich immer gut einfügen. Wir gucken natürlich uns an, wie möchten sich Unternehmen weiterentwickeln, wie sollten sich auch Unternehmen weiterentwickeln und wie sollten sich dann aber auch die jeweiligen Marken weiterentwickeln. Ne? Also wir wissen ja, da draußen in der Welt passiert wahnsinnig viel, Verhaltensweisen ändern sich, aber auch die Art und Weise, wie Kommunikation bei uns ankommt, ändert sich, Zielgruppen ändern sich, also da gibt es ganz, ganz viel Wandel und wir schauen eben, wie wir durch ein tiefgreifendes Verständnis quasi für die Welt da draußen, Marken und Unternehmen durch diese sehr unsicheren Gewässer, würde ich mal sagen, gut durchsteuern können und eben zukunftsfähig machen.
Oh wow, spannend. Wir sind jetzt hier, um über Frauen und Führung zu sprechen, aber kannst du einfach noch mal kurz sagen, weil mich das so interessiert, ich bin so ein neugieriger Mensch. Was sind denn so die Trends von morgen, die vielleicht wir so als Laien, also ich, eingenommen, noch gar nicht so wissen, aber die irgendwie, ja, was ist so der Puls der Zeit? Kannst du dazu irgendwas sagen?
Also, okay.
Also Trends vor morgen, ist immer so schön, wenn man so in die Glaskugel schauen könnte. Ein bisschen kann man das. Also es gibt ja ganz, ganz viel Zukunftsforschung quasi. Man beschäftigt sich sehr stark damit, wie sich auch Rollen verändern, ne? Wie wir wirklich in der Zukunft leben. Also natürlich Technologien spielen eine ganz, ganz große Rolle. Es gibt auch aktuelle Trends, die mit Sicherheit uns in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten extrem begleiten werden. Also ne, im Moment haben wir die Cost of Living Crisis, so nennt man das, ne, dass man das ganz, ganz viele Familien, ich habe die Zahl zufälligerweise im Kopf, 47% der Familien in Deutschland sind das, die quasi nicht mehr mit ihrem Netto-Haushaltsincome über die Runden kommen, also nicht mehr es schaffen, quasi bis zum Monatsende damit durchzukommen. Und das sind natürlich Themen, die müssen wir uns anschauen, weil das hat einen ganz, ganz starken ganz starke Implikationen darauf, wie Menschen auch einkaufen, ne, und wie wir unsere Marken dann auch einsteuern können, die wir eben betreuen. Also ich glaube, es ist so breit gefächert, dass ich dir jetzt gar nicht sagen kann, das sind die drei Trends, aber ich glaube, alles rund um Technologie wird uns extrem beschäftigen, alles rund um wie leben wir wird uns beschäftigen, also ne, von Remote Work, Menschen sind immer mehr unterwegs, was bedeutet das für die verschiedensten Bereiche, also zum Beispiel auch Mobilität, ne? Wie kommen wir von A nach B, wo leben wir, Wohnungen werden immer kleiner, Wohnraum wird immer teurer, wir leben in wirklich einem riesengroßen Wandel und gleichzeitig verändern sich auch Lebensmodelle total, also wir sehen zum Beispiel, dass Hochzeit vielleicht oder die, ne, das Thema Heirat vielleicht irgendwie für viele gar nicht mehr so auf dem Schirm steht, dass Familienmodelle sich komplett anders gestalten, also ne, einmal gleichgeschlechtliche Partnerschaften, aber es sind auch Leute, die irgendwie im Alter sagen, ich möchte in der WG leben und auch das hat natürlich Implikationen auf die Art und Weise, was wir kaufen, ne, welchen Marken wir treu sind oder was wir gerade irgendwie in unserer Lebenssituation brauchen. Und das ist ganz, ganz spannend. Also es gibt zum Beispiel einen Riesentrend, dass sich tatsächlich Menschen 50 plus immer öfter scheiden lassen und sich quasi dafür entscheiden, alleine zu leben und das wirklich bewusst tun oder auch ne, Single-Haushalte, die steigen. Und all das hat ja wahnsinnige Implikationen auf quasi den Rest der Welt sozusagen und eben die Art und Weise, wie man dann auch für den Haushalt sich quasi ausstattet und welche Marken in diesen Haushalt dann eben einziehen dürfen. Und ich glaube, all das muss man in diesem Facettenreichtum betrachten, um zu verstehen, wie Menschen von morgen ticken. Also klar, ne, Gen Z und Co. sind natürlich Themen, die wir uns anschauen. Das sind aber, glaube ich, die offensichtlichen Themen. Aber was ich immer spannend finde, sind so die vielleicht weniger offensichtlichen Themen, die vielleicht auch gerade erst kommen, ne, die man gerade erst beobachtet. Und das hat natürlich ganz, ganz viel auch mit der Welt da draußen zu tun. Und wir nennen es Polykrise, also ne, wir gehen von Krise zu Krise zu Krise. Und all das hat natürlich wahnsinnige Implikationen auf uns, ne, auf uns mental, aber eben auch auf unser Verhalten.
Ja, richtig interessant. Weil wir sind ja auch immer in unserer eigenen Bubble unterwegs, ne? Also wo du es eben gerade gesagt hast, mit dem Einkommen oder richtig, auch mit Technik oder keine Ahnung was, das sind ja, also gerade auch das mit dem Einkommen eben, das waren ja, sind ja erschütternde Zahlen, die machen einen ja total traurig, wenn man sowas hört. Und ja, man muss ja immer aufpassen, dass man so seine eigene...
Richtig.
Ja, wie ist es?
Man muss, glaube ich, auch Marken dahin bringen, auch empathisch darauf zu reagieren, ne? Also nicht nur wir als Menschen empathisch quasi auf unsere Mitmenschen zu reagieren, sondern auch Marken empathisch quasi auf Lebenssituationen von KonsumentInnen zu reagieren. Ich glaube, das ist eine wahnsinnige Stärke auch, die man als Marke zeigen kann, dass man versteht, wie die Welt da draußen tickt und eben entsprechend auch darauf reagiert.
Ja, voll. Ja, empathisch, Empathie, da sind wir mitten im Thema. Ich glaube, jetzt können wir Führung überschwenken. wie lebst du denn Führung im Alltag? Mal so einen harten Cut hier gemacht.
So einen harten Cut. Ich versuche da mal sanft einzusteigen.
Ja, gerne.
So ein bisschen,
also, ein bisschen empathisch,
schon,
genau.
So, genau, ein bisschen empathisch, dass wir mal so langsam reinkommen in das Thema. Also wir haben ja gerade so ein bisschen über, ne, was ist OGW gesprochen oder wer oder was ist OGW, auch so ein bisschen über die Agenturgruppe selbst. Also ne, es ist eine internationale Agentur, Wir haben verschiedene Disziplinen bei uns, ganz, ganz viele Expertenrollen, die dann auch dadurch natürlich entstehen oder in den verschiedenen Disziplinen beheimatet sind. Sehr, sehr viele diverse Persönlichkeiten, also auch wirklich divers. Also wir gucken auch sehr darauf, dass die Teams sehr divers gestafft sind. Wir haben auch von Junioren bis irgendwie Leuten, die glücklicherweise 20, 30 Jahre teilweise bei uns sind, wirklich so ziemlich alles dabei. Und auch in meinem Team ist so ziemlich alles dabei. Und das finde ich ganz, ganz toll. Aber wir sind auch sehr verteilt über diverse Standorte. Also ich hatte es gerade schon mal kurz angesprochen. Ne? Wir sind eine deutsche Gruppe sozusagen. Also wir haben verschiedene Standorte. Wir haben aber mittlerweile auch Teammitglieder, die komplett remote arbeiten. Und eben nicht an ein bestimmtes Office quasi angedockt sind und sich dann da auch entsprechend nicht irgendwie regelmäßig blicken lassen. Und wenn du irgendwie so, du hast mich ja gerade gefragt, ne, wie sieht Führung bei mir aus? Ich glaube, dazu muss man nochmal so einen Hintergrund wissen, nämlich, dass wir keine Anwesenheitspflicht haben. Also wir haben vor einiger Zeit, wie ne, viele Agenturen haben zu Corona-Zeiten irgendwie das Homeoffice quasi dann ein für alle Mal erlaubt. Aber wir haben eine Regelung, die nennen wir 0-100%. Das heißt, die Leute können selbst entscheiden, wann und wie oft sie im Office sein möchten. Und das haben wir eben nach Corona nicht aufgehoben. Also diese Regelung hat weiterhin Bestand. Wir glauben auch daran. Das heißt aber, dass mein Team total flexibel arbeitet und auch total verstreut ist. Also du kannst im Prinzip innerhalb dieser Regelung, wenn du willst, 2 Wochen von der Ostsee aus arbeiten, vorausgesetzt, du hast da gutes Internet. Und das heißt eben, dass man die Leute nicht mehr irgendwie an fixen Tagen mal so an der Kaffeemaschine trifft. Und das macht eben auch natürlich auch was mit dem Thema oder mit der Art und Weise, wie ich führe. Mein Team vielleicht auch nochmal so als kurzer Hintergrund. Wir sind quasi so aufgestellt, dass wir in Tandems arbeiten. Also StrategInnen selbst arbeiten eigentlich sehr für sich. Also ne, das ist oft Themen, in die man sich sehr stark reinfuchsen muss. Wir arbeiten aber immer ganz bewusst in Tandems, eben um dieses Team-Feeling irgendwie auch aufrechtzuerhalten, damit man auch einen Support hat, dass man einen Austausch, so einen Sparring-Partner hat, ne, dass man eben nicht irgendwie so nur so seine eigene Suppe kocht, sondern auch immer wieder neue Perspektiven reinkriegt. Und es ist völlig unabhängig von Hierarchien. Also die Tandems sind jetzt nicht irgendwie Führungskraft und dann jemand, der irgendwie ihnen zuarbeitet, sondern es sind wirklich Leute, die teilweise komplett auf gleichem Level sind. Aber es geht eben darum, dass man den Austausch hat. Und das zeigt oder erklärt vielleicht auch so ein bisschen, wie wir funktionieren. Wir funktionieren nämlich ganz, ganz stark nebeneinander und nicht irgendwie in Hierarchien über und untereinander. Und wir arbeiten sehr, sehr eigenständig. Ne? Wir sind alle so ein bisschen autark quasi für unsere KundInnen dann auch unterwegs. Und ich verstehe mich selbst, also ich habe mich gerade gefragt, so wie Führung bei mir so im Alltag aussieht. Also mein Selbstverständnis ist, dass ich so ein bisschen so der Fallschirm für mein Team bin. Also ich mische mich nicht ein, wenn es nicht unbedingt sein muss oder irgendwie mich jemand aus meinem Team aktiv danach fragt. Dann bleibe ich wirklich auch im Hintergrund. Klar, wir tauschen uns aus, ne, wir sehen uns zu bestimmten Terminen. Aber ich setze eben ganz stark auch auf diese Eigenverantwortung und gebe dann dafür auch den entsprechenden Raum. Und alle in meinem Team haben ja so das Mandat, würde ich mal sagen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sicherlich auch ne, hier und da so ihre eigenen Fehler zu machen. Wir kennen das alle, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Und ich hatte jetzt irgendwie auch noch nie so ein Kontrollwahn, sondern habe einfach Vertrauen in mein Team und irgendwie auch Vertrauen in mich selbst, dass ich die richtigen Leute caste, die dann irgendwie ihren Weg bei uns gehen. Und auch so ein bisschen, ne, meine Leute schützen ist natürlich Teil meiner Rolle, sie zu motivieren, sie zu befähigen, neue Impulse irgendwie reinzugeben und ihnen natürlich auch den Rücken frei zu halten. Und ja, im Prinzip ist so die Funktion Autonomie quasi in einem abgesteckten Rahmen zu ermöglichen, zu fördern und irgendwie auch da zu sein, wenn dieser Rahmen vielleicht dann doch mal bröckelt oder sich mal verändert oder jemand einfach Hilfe braucht oder auch einfach mal nur eine zweite Meinung.
Ja, gut. Und was ich total spannend nochmal finde, ist dieses mit den Tandems. Habt ihr das erst seit Corona implementiert oder hattet ihr das vorher schon?
Wir haben das tatsächlich, also ich glaube, wir haben es immer schon ein bisschen so gelebt, ja, weil es, glaube ich, auch so ein natürliches Bedürfnis ist, dass man sich auch mal mit jemandem austauscht. Es macht aber schon auch einen Unterschied, ob du so einen fest zugewiesenen Tandempartner sozusagen hast. Also manchmal hat man auch zwei. Es gibt ja auch Leute bei uns, die quasi auf verschiedenen Kunden zum Beispiel arbeiten, ne, für verschiedene Marken arbeiten. Und dann sind die Teamkonstellationen natürlich auch immer anders. Aber ich glaube, so richtig visibel haben wir das erst gemacht nach Corona oder ich glaube sogar eigentlich erst irgendwie vielleicht Ende letzten Jahres, weil wir gemerkt haben, dass es diesen auch sehr natürlichen Austausch braucht, weil man eben nicht mehr, ne, sich einfach so begegnet. Und ich glaube, das ist halt auch der große Unterschied in den Remote-Zeiten, dass du sehr aktiv Austausch fördern musst, weil der eben nicht einfach so nebenbei passiert. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, warum wir das eingeführt haben. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut.
Und das heißt, dann ist man immer im Tandem für eine Marke oder einen Kunden zum Beispiel verantwortlich.
Genau, ja, genau.
Ja, klasse. Ich arbeite auch total gerne so. Ich habe eine Zeit lang auch in einem Konzern gearbeitet und da auch gemeinsam, wenn ich mit einem Kollegen ein Projekt bearbeitet habe, haben wir gesagt, wir treten wie eine Person auf. Also jeder von uns kann alles. Und haben das auch schon da gemacht. Und dann gibt es ja dann immer welche, die das dann in Worte gießen. Wie zum Beispiel Shared Leadership oder wie man es dann offiziell macht. Also Tandem.
Genau, genau. Also es geht bei uns eher tatsächlich wirklich gar nicht um Leadership, ne? Also ja, sondern klar. Wirklich um diesen Austausch. Das heißt auch nicht, dass, also es wäre ja total ineffizient, wenn auf jedem Projekt jetzt immer zwei Leute mitlaufen. So ist es auch gar nicht, aber man teilt sich eben dann vielleicht mal was auf oder guckt mal zusammen irgendwie auf eine Präsentation oder ne, tauscht sich irgendwie mal aus. Und das macht einfach viel mehr Spaß, als wenn man so eigenbrötlerisch irgendwie vor sich hinarbeitet.
Total. Nee, genau, so war es auch gar nicht gemeint, dass man dann immer zusammen auftaucht, sondern dass man agiert wie, also ja, mal übernimmt der eine das, dann das. Also dass es so total ressourcengesteuert ist und man kann ja dann auch gegenseitig irgendwie die Schwächen des anderen, Schwächen, Entwicklungsfelder des anderen dann irgendwie kompensieren, indem der eine das mehr macht oder das, je nachdem, was einem Spaß macht, dass man liegt ja auch immer unterschiedlich geartet, dass man das so ein bisschen verteilt. Ja, super cooles Konzept.
Genau,
ja,
genau.
Richtig gut. Und wie stellst du denn dann trotzdem sicher, wenn alle so frei laufen und viel beim Kunden auch unterwegs sind, sei es jetzt virtuell in Präsenz, aber wo hast du so deine, hast du so regelmäßig so Fix oder Weeklies oder was auch immer, wo du immer wieder so ein Connect hast? Was hast du da etabliert?
Ja. Hab ich. Also es gibt eigentlich drei feste Termine. Es gibt einmal, machen wir so ein All-Agency-Meeting, also wirklich jede Woche, jeden Montag starten wir quasi über die komplette Agentur hinweg alle zusammen in die Woche. Und dann gibt es irgendwie ein paar News und dann reden wir auch so ein bisschen über aktuelle Arbeiten, was irgendwie aktuell in der Agentur passiert und so weiter. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man diesen einen Touchpoint hat, wenn man sich auch sonst irgendwie vielleicht jetzt nicht so auf natürliche Art und Weise immer sieht. Dann gibt es bei mir so eine Art offene Sprechstunde. Also ich habe einen festen Slot in der Woche, wo man mich entweder einfach mal so anrufen kann, weil wir wissen, der Kalender ist quasi immer voll und so mal so einen spontanen Austausch zu finden, ist nicht immer so ganz einfach. Das heißt, da gibt es den einen Slot, da kann man sich auch quasi innerhalb des Slots einen eigenen Slot buchen. Also man kann dann auch sagen, ich brauche mal eine halbe Stunde von dir und dann wird die halbe Stunde quasi reserviert. Aber da ist einfach eine reservierte Zeit für mein Team, wo sie mich immer erreichen
können. Wie lange
ist
deine offene Sprechstunde? Wie viele Stunden blockierst du dafür?
Die ist immer tatsächlich eine Stunde lang. Das funktioniert aber auch gut, muss ich sagen. Ich habe erst gedacht, es wäre vielleicht ein bisschen kurz. Aber dadurch, dass es jede Woche ist und mein Team dann durchaus auch, also die kommen ja nicht zum Schnacken da rein, sondern die kommen da meistens rein, um irgendwie zu sagen, guck mal, ich habe hier irgendwie Probleme A, B, C und ich brauche jetzt eine Entscheidung dafür oder lass uns mal zusammen irgendwie zu einer Entscheidung kommen oder darüber nachdenken. Und sie kommen dann eigentlich meistens mit einem Agendapunkt da rein. Also es ist eben nicht so, ich hatte zum Beispiel früher mit jedem einzelnen Teammitglied, also regelmäßig, so alle, ich würde mal sagen, 2 bis 4 Wochen, meine One-on-One-Meetings. Und da kommst du halt schnell rein, dass man, ja, dann trifft man sich, weil es steht halt im Kalender und der Termin ist halt eine halbe Stunde. Und die halbe Stunde, sind wir mal ehrlich, die füllt man immer. Also egal, wie viel man zu bereden hat, aber die halbe Stunde kriegt man immer irgendwie gefüllt. Das ist ja auch nett, aber es ist eben nicht effizient. Und ich muss in meiner Rolle total darauf achten, dass ich mich nicht einfach jeden Tag irgendwie 8, 9, 10 Stunden in Meetings befinde, weil dann komme ich nicht raus aus meinem Sumpf, sondern dass ich gucke, wie ich meine Zeit auch einteile. Und so funktioniert es total gut, weil wir dann auch vielleicht mal nur ein 10-Minuten-Meeting haben, aber schnell zu einer Entscheidung kommen. Und das ist ja auch total, auch für mein Gegenüber, total befriedigend, wenn man nicht jedes Mal irgendwie so eine halbe Stunde, ich nenne das jetzt mal Laber-Session hat, sondern einfach mal schnell auf den Punkt kommt und weiter geht's, ne? Und so nutzen wir eigentlich diese Stunde auch sehr, sehr gut. Und wir haben aber, um diesen menschlichen Austausch zu haben und vielleicht auch mal einfach eine Runde zu quatschen oder ne, uns irgendwie mal auszutauschen, wie es uns eigentlich gerade geht, dafür haben wir unser Team-Meeting. Das heißt, wir treffen uns auch einmal die Woche im Team und sprechen über alle möglichen Themen. Und das ist auch so unser fester Slot, wo wir irgendwie als Team zusammenkommen und uns wirklich auch zu Gott und der Welt sozusagen austauschen.
Ja, okay. Und dann nicht so viel über Arbeit läuft, sondern eher privat, oder?
Genau. Ja nee, das würde ich gar nicht sagen. Also wir haben das tatsächlich, ich hab das irgendwann für mich so ein bisschen identifiziert. Ich war früher quasi der alleinige Host dieser Team-Meetings. Und habe schnell festgestellt, dass ich in meiner Rolle mit allem, was ich sonst noch so auf dem Tisch habe, es nicht schaffe, dieses Team-Meeting jedes Mal sinnvoll zu füllen. Mit guten Themen, mit Themen, die irgendwie auch alle interessieren. Und so, dass es irgendwie Spaß macht. Und dann haben wir es letztes Jahr umgestellt und haben quasi, wir haben so rotierende Hosts. Also wir haben im Prinzip das ganze Team rotiert das Jahr über durch. Das heißt, jeden Monat sind 2 Teammitglieder Hosts dieses Team-Meetings. Das heißt, die überlegen sich, was wollen wir diese Woche besprechen? Wollen wir über Pitch XY sprechen? Wollen wir über Projekt XY sprechen? Haben wir irgendwie gerade eine tolle neue Studie gelesen, die wir mit allen teilen wollen? Wollen wir über KI sprechen? Oder wollen wir vielleicht auch mal über Mental Health sprechen und irgendwie darüber, was so unsere Wege sind, mit unserer mentalen Gesundheit umzugehen? Und so facettenreich ist es. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil einfach die Impulse aus dem Team kommen und nicht von mir. Also wir haben es einmal komplett umgedreht und es funktioniert wahnsinnig gut. Und dadurch haben wir auch komplett diverse Themen. Das wird auch vorher nicht mit mir abgestimmt. Die sind die Herren dieses Meetings für den Monat. Und dann sind es wirklich auch komplett unterschiedliche Themenwelten.
Und das Meeting findet monatlich statt oder wöchentlich?
Wöchentlich.
Das findet wöchentlich statt,
genau. Ja,
ja, okay. Und sag das nochmal, wie viele Teammitglieder hast du in deinem Team, wenn du von Team sprichst?
Also wir haben in der OGW-Gruppe Deutschland haben wir ungefähr 300 Leute aktuell. Und in meinem Team, also im Strategieteam, sind wir, ich habe ehrlich gesagt lange nicht mehr gezählt, aber ich glaube, wir sind ungefähr 23, 24 Leute müssten wir sein.
Okay, weil man denkt ja schnell, bei Team denkt man ja oft so, also 8 Leute oder so, ne? So 6 bis 8, aber 23 bis 24 ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, sage ich mal.
Genau, ja, und dann eben, ne, die, also klar, diese 24 Leute, hatte ich ja vorhin so ein bisschen beschrieben, teilen sich nochmal auf verschiedene Expertengruppen sozusagen, aber ich sehe das trotzdem als, ne, das ist ein übergreifendes Team und da gehören eben diese ganzen Leute mit all ihren Persönlichkeiten und Expertisen gehören damit dazu.
Ja, okay. Ja, und Führung, das klingt, als hättest du viel Spaß in Führung, viel Freude daran. was siehst du denn auch manchmal einfach als Herausforderung?
Ich gehe mal auf den ersten Teil ein. Ja. Also ja, mir macht Führung total Spaß. Lass uns auch gerne noch weiter drüber sprechen. Ich antworte mal so ein bisschen, vielleicht ein Teil meiner Antwort, mal so ein bisschen meine Vorgeschichte. Und da kann sich vielleicht auch die eine oder andere so ein bisschen mit identifizieren. Weil ich glaube, also wenn ich das so für mich reflektiere, ich hatte in meiner Karriere, und die ist ja jetzt schon auch ein paar Jahre andauernd, hatte ich ein paar echt tolle, aber auch ein paar echt schwierige Vorgesetzte. Und ich glaube, das klingt wahrscheinlich total cheesy oder abgedroschen, wenn ich das jetzt so sage, aber ich habe irgendwie immer so den Anspruch an mich selbst, wenn ich so zurückdenke an vielleicht die schwierigeren Vorgesetzten, genauso nicht zu werden. Und das hilft mir irgendwie selbst dabei, dass ich so meine eigenen Handlungen auch mal hinterfrage, so wie so mein Filtersystem quasi, geprägt durch die Erfahrung, die ich so gemacht habe. Und irgendwie gibt es so diesen Ansporn bei mir, dass ich es einfach besser machen will. Und ich glaube, das war irgendwie so das, was immer noch so irgendwie in mir ruht, dass ich einfach sage, boah, ich will unbedingt, dass man mich mag oder ne, dass ich irgendwie beliebt bin, sondern ich will ernsthaft, dass ich etwas Gutes im Berufsleben meiner Teammitglieder bewirken kann. Und das ist ein ganz ehrlicher Anspruch, den ich daran habe. Und was mich daran, glaube ich, so begeistert, ist wirklich dieses, anderen auf ihrem Weg helfen zu können, ne, andere wachsen zu sehen. Und damit meine ich auch gar nicht nur Junioren, also ich habe es vorhin auch schon gesagt, ne, wir haben irgendwie ein total diverses Team und da ist von Junioren bis zu Leuten, die wirklich 10, 20 Jahre bei uns sind, ist da alles dabei. Und auch wenn sich vielleicht bei Leuten, die schon lange dabei sind, dann auch mal Knoten lösen oder wenn ich merke, dass wir irgendwie ein gutes Umfeld geschaffen haben, in dem Leute auch wirklich gerne arbeiten und das auch zeigen und das dann teilweise auch zurückspielen, ne, oder man das mitbekommt irgendwie. Das finde ich ganz, ganz erfüllend irgendwie. Also mir hat mal ein Teammitglied gesagt, das fällt mir an der Stelle ein, ich sei ein loving Leader. Das fand ich total schön.
Das ist ja richtig
irgendwie
nett.
Da hatte ich ein bisschen Tränen in den Augen. Ja. Aber das fand ich so, das meine ich mit einem ernsthaften Interesse daran, es wirklich anders zu machen. Also ich glaube wirklich daran, dass man Menschen ohne strenge Regeln, sondern eben durch eine Befähigung und ja, ich sage mal ein gesundes Maß an Fürsorge dabei irgendwie helfen kann, dass sie ihren Weg finden und den dann auch gehen. Und das hat ja eine riesen Implikation auf den Lebensweg der jeweiligen Leute, die man irgendwie führt. Und ich kann mir eigentlich nichts Erfüllenderes vorstellen, als irgendwie Zeuge von dieser Entwicklung eben zu sein, ne? Also das, glaube ich, so das schöne Bild, wenn man so aus der Vogelperspektive so ein bisschen schaut, glaube ich, ist das etwas, was wahrscheinlich viele Führungskräfte an Führung begeistert.
Und das klingt ja nach einer sehr hohen Bedürfnisorientierung. Das klingt jetzt fast so wie in der Kindererziehung, aber es klingt ja schon, als guckst du ganz genau so, was interessiert die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, was sind deren Bedürfnisse. Und hast du, wahrscheinlich ist es dir total selbstverständlich, aber für andere ist das wahrscheinlich nicht. Kannst du sagen, was machst du da im Alltag, um dieses, was dir da so wichtig ist, umzusetzen konkret?
Also vielleicht mal, ich fange mal bei einem Tool an tatsächlich,
ja, klar.
Was wir mal genutzt haben. Ich bin jetzt quasi seit 4 Jahren zurück bei Ogilvy. Zurück ist tatsächlich, ich war vor sehr langer Zeit schon mal bei Ogilvy und bin zurückgekommen. Und habe, als ich kam, eine Übung mit dem Team gemacht. Und zwar, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, T-Shape-Modelle oder T-Shape-Profile. Soll ich es kurz erklären?
Ja, klar,
vielleicht?
Sehr gerne.
Ja, klar. Also man spricht im Prinzip, also stellen wir uns alle mal den Buchstaben T vor. Ne? Und der Buchstabe T hat quasi einen Querbalken und einen Balken, der in die Tiefe geht. Und der Querbalken ist sozusagen das Breitenwissen, so nennt man das. Ne? Also das Wissen, was wir jetzt zum Beispiel in einem Strategieteam, alle StrategInnen bringen ein bestimmtes Skillset mit, ne? Also alle können irgendwie Markenstrategie, Kommunikationsstrategie, Präsentationen halten und so weiter und so fort. Und dass wir alle dieses Breitenwissen beherrschen, befähigt uns quasi dazu, dass wir auch gegenseitig uns vertreten können, dass wir als Team miteinander funktionieren, weil wir halt alle irgendwie ein relativ ähnliches Skillset sozusagen haben an Breitenwissen. Und was uns aber dann eben unterscheidet, ist dieses Tiefenwissen, also das quasi die andere Achse des Ts, die in die Tiefe geht. Und da, ne, gibt's ganz, ganz verschiedene Facetten. Also, ne, bei mir sind es irgendwie, es ist Trendforschung und alles, was irgendwie mit dem Thema Trends zu tun hat. Fashion, ne, ich hatte irgendwie mal ein Mode-Startup und so weiter. Also da gibt's, ne, so ganz, ganz viele Facetten, die jeder für sich mitbringt. Und ich glaube, das ist total wichtig, gerade auch wenn man ein Team übernimmt vielleicht, dass man sich damit auseinandersetzt, wer ist in meinem Team? Und damit meine ich eben nicht, ich lese mir jetzt mal irgendwie die CVs durch oder klicke bei jedem mal mich durchs LinkedIn-Profil, sondern zu verstehen, woher kommen die Leute, was motiviert die? Also wir haben tatsächlich dieses T-Shape-Profil, was man, kann jetzt auch jeder googeln, ne? Das ist ein öffentlich zugängliches Modell, was man eben in der HR gerne nutzt. Wir haben das erweitert auf den Nährboden sozusagen, auf dem das T steht, nämlich was motiviert die Leute vielleicht auch privat, ne? Also ist irgendwie jemand privat, macht der irgendwas ehrenamtlich oder ist der für den Tierschutz zu begeistern oder kocht derjenige oder diejenige gerne? Also alle Facetten, die den Menschen dahinter eben ausmachen und all das zusammen, wenn man das versteht, kann man ja verstehen, was eine intrinsische Motivation ist. Und wenn man das dann quasi matcht mit der Motivation der Agentur, ne, oder wie kriegt man das jetzt irgendwie verwoben mit dem, wo die Agentur eigentlich hin will oder was unsere Ziele sind, oder vielleicht auch, ne, die Ziele des Kunden sind, dann glaube ich, kriegt man das hin, dass Leute sich auch irgendwie selbst steuern. Und ich glaube, das, ne, du hast gerade gesagt, bedürfnisorientiert, ja, aber ich glaube, es ist viel mehr als das, sondern es ist eigentlich die Bedürfnisse jedes Einzelnen zu verstehen, in den richtigen Kontext zu setzen und sie dann irgendwie zu befähigen, dass sie selbst quasi ihr eigenes Schiffchen steuern können, indem man eben ihnen eben den Rahmen schafft, ne, und das, was sie eben können, in den richtigen Rahmen packt. Und ich glaube, so lässt sich's ganz gut beschreiben. Also es ist nicht ein, meine Aufgabe ist nicht irgendwie auf die Bedürfnisse oder jeden glücklich zu machen in meinem Team. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber meine Aufgabe ist, zu sehen, wer ist in meinem Team und die Leute dann richtig einzusetzen, damit sie in ihrer Rolle einfach wachsen können.
Und das Potenzial letztendlich, was sie mitbringen, so zu heben, dass es ihnen Spaß macht und dass sie auch Freude haben. Ne?
Genau.
Ja, schön. Das ist doch ein richtig gutes Bild. Ja, ich finde, ja, ist auch immer die Frage, ne? Mache ich jemanden, fitte ich eine Person zu der Stelle oder fitte ich eine Stelle zu der Person? Und ich finde, Letzteres einfach immer, ja, auch wenn sich Leute bei uns bewerben, dann frage ich auch immer, was kannst du denn, was bringst du mit, was macht dir Freude? Also das Modell, was du gebracht hast, ist nochmal total wertvoll, um das auch nochmal tiefer gehen zu machen. Und dann gucke ich auch immer so, welche Aufgaben würden denn zu der Person passen oder auch mit der gemeinsam. Und die Aufgaben, wo die keine Freude dran hat, dann gucken wir, können wir die irgendwie verteilen oder so, ne? Also es hat ja jeder,
genau,
ist ja jeder ganz anders, genau, unterwegs. Ja.
Ja, also eigentlich wie so ein Assessment, ne? Das zu machen, um dann auch, und das Schöne an dieser T-Shape-Profil-Übung war bei uns auch im Team, wir haben die uns gegenseitig vorgestellt. Und jeder, der neu dazukommt, oder jede, die neu dazukommt, hat quasi als eine der ersten Aufgaben die Aufgabe, dieses Modell einmal für sich selbst auszufüllen. Das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen.
Okay, ja.
Und dann auch in einem der Team-Meetings vorzustellen. Ah. Und so lernen wir uns auch alle gegenseitig besser kennen.
Ja.
Ne? Also dann weiß man genau, ah, warte mal, ich habe jetzt hier irgendwie Thema XY auf dem Tisch, da weiß ich doch, da ist irgendwie mein Kollege, mit dem ich vielleicht sonst nie sprechen würde zu dem Thema.
Ja.
Aber ich weiß, der macht irgendwie, ehrenamtlich in der Politik tätig.
Ja.
Dann frage ich ihn doch mal dazu. Und das ist wahnsinnig spannend, was da auch für eine Dynamik entsteht, auch zwischenmenschlich, indem wir uns wirklich auch, also ne, das ist ja, um so ein Modell auszufüllen, musst du dich ganz krass selbst reflektieren und es dann auch festhalten und dich dann noch trauen, das mit anderen zu teilen. Aber wenn man einmal diese Barriere irgendwie übersprungen hat, funktioniert das wahnsinnig viel und löst auch so ganz viele Blockaden irgendwie oder Barrieren.
Cool, das heißt, ihr habt das auch irgendwo auf dem Laufwerk oder in der Cloud, sage ich mal, abgelegt. Und
genau,
dann, wenn ich jetzt neu ins Team komme, dann kann ich mir das auch einmal alles anschauen und kriege dann so ein grobes Bild auch davon. Oder nicht ein grobes, sondern ein tiefes.
Genau.
Ein tiefes.
Genau. Weißt du, mit wem du es zu
weißt
tun hast?
Mit dem ja, okay. Weil das ist ja auch was ich aktiv gestalten muss. Ne? Also gerade Onboarding neuer Mitarbeitende in einem virtuellen, einem Remote-Setting ist ja auch noch eine besondere,
genau,
Herausforderung.
Ja.
Ja. Okay. Ja, cool. Und jetzt, Leonie, darfst du doch einmal tief einatmen und ausatmen. Und wir sprechen mal über Herausforderungen.
Da atme ich mal richtig tief ein,
ja,
und aus.
Ich finde, ich fühle ja auch ein Team und es ist doch manchmal einfach viel, auch wenn es viel Spaß macht. Und ich finde das einfach immer auch mal gut, von anderen zu hören. So ein gemeinsames manchmal ist es auch anstrengend, auch wenn es sehr viel Spaß macht, dieses so, wenn man einfach viel gestaltet und viele Bälle in der Luft hält.
Genau. Ich kann das nachfühlen, was du sagst, auf jeden Fall. Also ich habe ja gerade gesagt, so, ne, das ist so ein bisschen das Bild, was ich gerade gezeichnet habe, war so ein bisschen das romantische Bild aus der Vogelperspektive. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen stärker reinzoomen, dann klar, ne, also Führung ist man tanzt auf irgendwie 1000 Hochzeiten gleichzeitig. Also nicht nur 100, sondern 1000 bis 10.000. So fühlt es sich zumindest manchmal an. Es ist furchtbar anstrengend. Und ich sag's auch, wie es ist. Ne? Es ist wirklich kräftezehrend. Also das gehört auch dazu. Also das muss man, ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Ich glaube, man kann an Führungen wachsen. Man kann aber irgendwie an Führungen auch, um es mal krass zu sagen, zerbrechen. Also wir haben irgendwie gerade über das Thema Polykrise gesprochen. Das merke ich natürlich auch. Also auch privat beschäftigt mich ja das, was da draußen in der Welt passiert. Und es beschäftigt mich eben auch im Job. Also ich habe irgendwie so eine mentale Doppelbelastung. So fühlt sich das zumindest an. Und ich glaube, was wir total oft vergessen, und auch für uns, glaube ich, als Führungskräfte viel zu selten reflektieren, ist, dass wir alle nicht darauf vorbereitet sind, in diesen Zeiten sicher zu steuern und sicher irgendwie Teams zu führen. Also ich sage das jetzt mal so ganz krass. Also ich würde behaupten, dass kein Leader dafür vorbereitet ist, in was für Zeiten wir irgendwie gerade leben, und wo wir irgendwie Teams durchsteuern müssen. Also man trifft ja ständig auf neue Situationen, ne? Es gibt keine Erfahrungswerte. Es gibt irgendwie auch, also klar gibt es irgendwie Leadership-Bücher. Wir haben mit Sicherheit alle irgendwie viele davon gelesen. Aber für das, was da draußen passiert, gibt es ja so keine Guideline, weil das ist einfach alles so noch nicht da gewesen. Also ne, ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel. Es bricht ein Krieg in Europa aus. Wie gehe ich damit um als Führungskraft? Also mache ich jetzt irgendwie trotzdem mein Team-Meeting lustig weiter oder was soll ich jetzt machen? Ne? Also rede ich mit meinem Team darüber? Muss ich da irgendwie mit meinem Team drüber reden? Muss ich irgendwie als Agentur darauf reagieren? Also ne, wie mache ich das? Und da gibt's ja kein Handbuch für.
Nee.
Und genau, ja. So ne, Rechtsruck, ja. Inflation und so weiter. Also das sind ja alles Themen.
Ich habe auch ein Beispiel. Ich hatte gerade ein Coaching, wann war es? Diese Woche oder letzte Woche? Manchmal verschwimmen mir auch die Wochen so. mit einer Führungskraft, der sagte, einer meiner Standorte in Brasilien ist gerade abgesoffen. Weil da das Wetter einfach so krass ist gerade. Und
wow.
Wie mache ich jetzt weiter?
Wow.
Ne? Wir evakuieren das gerade.
Genau, wie machst du dann weiter?
Ja.
Also ne,
ja.
Sprichst du da mit deinen Leuten drüber? Sprichst du explizit vielleicht nicht drüber? Ne, also was ist
Wahnsinn.
Irgendwie, was ist richtig oder falsch?
Ja.
Und ich glaube, das muss man mal so für sich reflektieren. Und ich glaube, daraus ergibt sich auch diese krasse Belastung für Führungskräfte. Und ich führe selbst, irgendwie können wir auch später nochmal drüber sprechen, aber wie ich überhaupt zur Führung gekommen bin. Aber ich führe jetzt seit gut 10 Jahren quasi Teams und ich merke das schon an mir selbst, dass ich vor 10 Jahren noch komplett anders führen konnte, als ich es eben heute irgendwie kann, weil man einfach Situationen vielleicht irgendwie anders einschätzen konnte oder irgendwie doch das ein oder andere Handbuch noch nutzen konnte. Und ich glaube, dass das halt heute einfach nicht mehr möglich ist. Ne?
Ja.
Das heißt, du brauchst wahnsinnig viel, also ne, dein Coachee braucht irgendwie wahnsinnig viel Empathie wahrscheinlich, um diese Situation, also ne, uns irgendwie hier was abgesoffen sozusagen oder da draußen ist ein Krieg, um diese Situation einzuschätzen, dann auch die Situation, also in meinem Fall der Agentur einzuschätzen, dann natürlich auch die individuelle Situation deiner Mitarbeitenden einzuschätzen und dann irgendwie alles so im Zusammenspiel mal ne, sacken zu lassen und quasi auf Basis dessen dann die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja.
Und das ist total, das kann total zermürbend sein, das ist total anspruchsvoll, weil du eigentlich ganz, ganz viel wirklich dann zum ersten Mal machst und eigentlich irgendwie gefühlt permanent alles zum ersten Mal machst. Und ich finde, das ist total herausfordernd. Und ich glaube auch, dass wir das total oft unterschätzen, was für eine Mammutaufgabe das eigentlich ist. Und ich glaube, also ich würde für mich sagen, es ist eigentlich auch irgendwie noch mal größerer Teil meines Jobs geworden, gerade durch diese unsicheren Zeiten, dass ich selbst irgendwie sicher bin mit mir selbst, also dass ich, du kennst das wahrscheinlich, ne? Du bist Profi, also du weißt, dass irgendwie die meisten modernen Leadership-Kurse, die beinhalten irgendwie ganz viel Arbeit an sich selbst.
Ja, ja, ja,
ne?
Auf
also,
jeden Fall.
Wie man selbst
ja.
irgendwie als,
ja.
als Leader irgendwie funktioniert und irgendwie auch ne, für sich selbst auch mal reflektiert. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt und auch die härteste Aufgabe und vielleicht auch das, was sich am krassesten verändert hat, dass Führung halt bei einem selbst irgendwie startet und man sich irgendwie auch selbst führen muss. Und ich finde es auch eine krasse Herausforderung. Und ne, du musst so klar irgendwie mit dir selbst sein und das ist so wichtig irgendwie, dass du das, dass du diesen Weg irgendwie auch machst und dass du diese Aufgabe quasi machst und die auch ernst nimmst. Also ne, reflektieren, verstehen, was irgendwie auch so dein eigener Beitrag sein kann, ne, was du machen kannst, irgendwie auch glaubwürdig machen kannst und dann eben irgendwie auch dem Team zu vermitteln, was kann irgendwie euer Beitrag sein. Also führen ist ja nicht irgendwie, wie es vielleicht früher irgendwann mal so das Verständnis war, dass man delegiert und kontrolliert und irgendwie einen tollen Titel hat und eine Hierarchie vorlebt, sondern es ist eben viel mehr als das. Und ne, in der komplexen Welt wird Führung irgendwie immer komplexer und irgendwie immer wilder. Also du hast ständig irgendwie diese neuen Situationen und du bist eben selten darauf vorbereitet. Und ich glaube, ganz, ganz viel Führung heute funktioniert instinktiv und durch Empathie. Und dazu brauchst du eine sehr gefestigte Persönlichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Krisenkompetenz, ne, wenn wir da einmal dabei bleiben, klar kannst du da Handwerkszeug und Instrumente anwenden und gucken, wie connecte ich mich mit Leuten. Aber das, was dir am Ende dient, ist eine Authentizität, die du an den Tag legst, dass man auch gut mit sich selbst, also gutes Selbstmitgefühl pflegt, ne, und sagt, ich bin an allererster Stelle auch nur Mensch, ich gebe hier mein Bestes. Mit dieser Grundhaltung, mit diesem Selbstverständnis dann in die Aktion mit Menschen geht und dann auch sich selber erlaubt, ein Stück weit Dinge auszuprobieren, da eine gewisse Transparenz ja auch darüber zu haben. Ne, wir probieren das jetzt, ich bin mir aber einer auch nicht sicher. Und wenn man halt mitkriegt, dass man die Dinge gegen die Wand fährt, dass man nicht sensibel war, was einem ja auch im Alltag mal passiert, dann einfach auch voll okay damit ist, mal Entschuldigung zu sagen.
Also nicht so, ja, nicht so vorweg preschen und sagen, so, ich weiß es, ja, ich kenne ja den Weg und ihr lauft alle hinterher, ja, sondern es ist wirklich ein, okay, wir probieren es jetzt mal gemeinsam aus und ihr sagt mir aber bitte auch, ob das was Gutes
voll
tut,
total,
ne, ob
ja
das hilft.
Ja.
Und spielt mir das bitte auch zurück. Also ne, auch so dieses, gerade in unsicheren Zeiten ist, glaube ich, auch dieses Feedback aus dem Team und es dann auch einzufordern, total wichtig. Weil du weißt ja nicht, ist diese Maßnahme, die du jetzt vielleicht irgendwie gerade ergriffen hast, ist die wirksam oder führt die völlig am Ziel vorbei?
Genau, und das Feedback, ja, das ist so nach außen Kommunikation mit dem Team, aber in der Selbstführung einerseits eine Klarheit, aber andererseits auch eine gute Fehlerkultur mit sich selbst, sage ich immer. Also sich selber ja erlauben, so, ich kann nicht alles wissen, ich kann Fehler machen, selbst wenn ich 10 Jahre führe, gibt es Situationen, die immer wieder neu da sind und ich gebe da tagtäglich mein Bestes und nobody's perfect, ne? Und dafür dann aber, ja, das irgendwie auch bei sich selbst gut zu verankern. Ja, auf jeden
richtig
Fall.
Ja.
Ja, und Empathie, ne? Also so nah an den Menschen irgendwie so dran zu sein, ohne dass man zu nah dran ist dann auch wieder, aber so jederzeit ein gutes Gefühl dafür zu haben, wie bin ich gerade mit denen unterwegs. Ja.
Ja, ja, also es ist wirklich, ich glaube, Empathie, großes Wort, aber ich glaube, es ist wirklich eigentlich so die Stärke schlechthin, die man heute irgendwie als Führungskraft haben muss und vielleicht auch tatsächlich wichtiger als irgendwie die fachliche Kompetenz ist wirklich das Thema Empathie und irgendwie mit Menschen und neuen Situationen immer wieder umgehen zu können und das so in den Kontext zu setzen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was man irgendwie, glaube ich, noch nicht so ganz greifen kann teilweise, wenn man vielleicht nicht in der Situation ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie so das A und O. Und es hat halt, ich glaube, man muss es verstehen, dass irgendwie Führung, es hat halt nichts mit Ego-Streicheln zu tun, ne? So, das ist halt, es ist irgendwie ein knallharter Job, der ganz, ganz viel von einem erfordert und halt auch oft von einem erfordert oder abverlangt, dass man sich selbst ganz, ganz, ganz weit hinten anstellt und guckt, dass man irgendwie andere durch diese unsicheren Zeiten durchsteuert.
Total. Und das ist ja, also mittlerweile sagt man auch Servant Leadership, also wir haben ja so viele Leadership-Modelle, aber Servant Leadership ist ja nochmal so ein ganz guter Begriff, finde ich immer, dass man, das hast du ja auch ganz gut beschrieben, ne, dass man guckt, welchen Rahmen muss ich als Führungskraft schaffen, damit meine Leute sich da total frei drin bewegen können, dann welche Instrumente brauchen die? Also wie kann ich denen auf Service sein, damit die einfach da ihren Job gut machen können? Und ich stelle mich ein Stück weit hinten an, ne? Und ich finde, das fängt ja auch im ganz Kleinen an. Das heißt, wenn ich irgendwie auch Unterstützung im Haushalt habe zum Beispiel. Jemand, der mich beim Putzen zum Beispiel unterstützt, ne, dass ich sage, ich besorge dem das beste Werkzeug ever, damit diese Person ihren Job voll gut machen kann. Ne? Und also das ist ja, das ist eigentlich egal, wer es ist. Ich immer gucke so, wie kann die Person am besten versorgt sein mit Rahmenbedingungen, Instrumenten, damit die da draußen performen können. So.
Genau, genau, ja.
Ja, sehr gut. Und du wolltest noch sagen, wie du in deine Führungsrolle gekommen bist, hast du eben gesagt. Da rede ich gleich nochmal drüber. Vielleicht kannst du das einmal kurz erzählen.
Naja, ich dachte, vielleicht ist das in dem Kontext irgendwie ganz interessant. Es gibt ja so die Menschen, die haben so einen krassen Karriereplan, ne? Und die überlegen sich irgendwie, mein Karriereziel in 5 Jahren, 10 Jahren ist auf jeden Fall, ich will in der Leadership-Position sein oder ich will Titel XY haben. Das hatte ich nie. Und ich glaube, das ist irgendwie, ich habe gerade auch schon so ein bisschen meine Erfahrungen geteilt. Ich glaube, das ist für mich irgendwie total prägend gewesen, wie ich da so reingerutscht bin. Also ich war tatsächlich, ich war erst 26, als ich das erste Mal in einer Führungsposition gelandet bin. Ich hatte ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte das nicht auf dem Plan, dass ich das jetzt irgendwie unbedingt machen will, muss. Also ich hatte diese Karriereplanung wirklich nie. Ja, ich war irgendwie immer ehrgeizig, ich habe immer gerne gearbeitet, habe irgendwie manchmal irgendwie 3 Jobs gleichzeitig gemacht. Aber ich bin da echt so reingeschlittert. Und ich habe damals, habe ich mit einem Kosmetik-Startup gearbeitet. Wir waren vielleicht, ich würde mal sagen, 2 Handvoll Leute im Büro. Also wirklich ein Startup, klein. Und dann kam über Nacht relativ unerwartet so der absolute Durchbruch und dann damit eigentlich auch eine total wahnsinnige Expansion. Und ne, so wie das halt im Startup so ist, damals hat halt irgendwie jeder so ein bisschen so von allem so ein bisschen was gemacht. Und ich war so für den Bereich Sales und Marketing zuständig. Und dann musste ich durch diese Expansion plötzlich Leute einstellen und Prozesse etablieren, Strukturen etablieren und wirklich quasi über Nacht, blöd gesagt, zur Führungskraft werden. Und ich hatte eben kein Training. Also ich bin da einfach so reingerutscht, weil die Situation das einfach erfordert hat. Und ich wurde da jetzt auch nicht gefragt, ob ich das jetzt machen möchte oder nicht, sondern ich war das dann einfach. Und im Nachhinein betrachtet ist das irgendwie total irre. Also schön, dass man mir damals das Vertrauen entgegengebracht hat. Auf der anderen Seite hätte das durchaus auch schief gehen können. Aber ich weiß noch irgendwie, wie ich das damals fand. Also ich war irgendwie total stolz. Ne? Ich habe gerade gesagt, Führung sollte kein Ego-Streicheln sein, aber für mich war es das damals ehrlicherweise. Also ich fand es total toll, als ich dann meinen Titel irgendwie auf Business-Netzwerken auf Head-Off ändern konnte mit irgendwie 26. Das war so irgendwie sowieso den Jackpot zu knacken. Ne? 26 Jahre alt, Head-Off Sales und Marketing bei irgendwie einer coolen Marke. Das war so der Ego-Boost schlechthin. Aber ich habe völlig unterschätzt, muss ich wirklich sagen, was durch Führung noch alles auf einen zukommt. Und das haben wir ja gerade schon mal kurz angesprochen. Ne? Führung hat eben nichts mit Selbstbestätigung zu tun oder irgendwie damit irgendwas Gutes für dein Ego zu tun, sondern es ist eine fundamentale Verantwortung, der man sich bewusst sein muss. Und ich glaube, das sind eben viele nicht, weil ne, man strebt immer so nach höher, schneller, weiter. Aber es hat eben auch diese wahnsinnigen Schattenseiten. Und ich glaube, dass Führung wirklich wahnsinnig viel persönliche Reife abverlangt. Und ja, eigentlich viel mehr quasi davon abverlangt, als irgendwie nur das Thema Fachwissen. Ne? Und ich muss auch sagen, also ne, ich habe irgendwie gerade gesagt, dass ich eher so zufällig quasi in so einer Führungsrolle gelandet bin. Ich bin es dann ja glücklicherweise geblieben und habe mich dann auch zurechtgefunden. Aber wenn ich so daran zurückdenke, dann war das auch echt nicht easy. Ne? Also ich bin durch wirklich harte Zeiten damals gegangen und gehe auch immer mal wieder durch harte Zeiten, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, es geht uns allen so. Aber gerade wenn man so am Anfang seiner Karriere steht und am Anfang seiner Karriere als Führungskraft steht, dann, also mir persönlich ging das so. Ich war immer hin und her gerissen so zwischen dieser Businesswelt und mir selbst. Also da gab es irgendwie diese harte Businesswelt mit Ellbogen und Autorität und Kontrolle und dann eben irgendwie mir, so ein Mensch, der einfach irgendwie von Natur aus empathisch ist und auch emotional ist, manchmal vielleicht auch irgendwie ein bisschen too much. Und man weiß es ja eigentlich auch ohne Erfahrung und ohne diese persönliche Reife, und die hatte ich mit 26 einfach noch nicht, muss ich jetzt so sein wie die anderen? Also muss ich mir das jetzt irgendwie antrainieren? Muss ich jetzt irgendwie härter werden, weil meine neue Rolle das irgendwie so von mir verlangt? Und ich habe mir dann irgendwie, glaube ich, eher unterbewusst als so wahnsinnig bewusst relativ schnell irgendwie, glaube ich, selbst bewusst gemacht, dass einfach, wenn der Job mich irgendwie zu einem Menschen macht, den ich eigentlich selbst nicht mehr leiden kann, dann ist es einfach nicht mein Job. Und meine Art, glaube ich, war schon irgendwie für mich so ein bisschen wie so ein Stempel, den ich am Anfang meiner Karriere so ein bisschen hatte. Also nur so die Weiche und die ist irgendwie zu wenig von dem und zu viel von dem. Und ich glaube, aber heute habe ich so, ja, meinen Weg gefunden und bin mir halt selbst treu geblieben. Und diese Empathie, wir haben jetzt gerade schon ganz viel über Empathie gesprochen, aber die hat man vor 10 Jahren ehrlicherweise schon noch ziemlich krass belächelt. Und heute, glaube ich, ist es eine absolute Stärke. Und ich bin total froh, dass ich dabei geblieben bin und irgendwie daran geglaubt habe, dass ich so meinen Weg der Führung quasi gehen kann. Und das macht mich irgendwie so rückblickend auch echt stolz. Aber ich weiß, wie verwirrend dieser Weg dahin war. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit für ganz, ganz viele, die jetzt vielleicht auch zuhören, auch immer noch eine Thematik ist. Und ich glaube, ich kann immer nur wieder dazu ermutigen, dass man irgendwie ja bei sich ist und auf sich selbst hört und dann irgendwie so seinen Weg findet, wie man da so durchsteuert. Und der kann ganz unterschiedlich sein, ne, und ganz unterschiedlich aussehen.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir nochmal drauf gucken, was wir auch schon gesagt haben, wie anstrengend Führung ist teilweise auch, ne, neben dem ganzen Tollen, wenn du dann immer noch dieses Game irgendwie spielen musst, dass du nicht nach außen hin sein kannst, wer du eigentlich bist, dann wird es ja nochmal anstrengender. Ne? Und von daher umso besser, dass du da bei dir geblieben bist. Und das sehe ich auch einfach viel mehr. Also wir sind teilweise schon auch noch sehr in so sehr tradierten Unternehmen unterwegs mit dem Thema Führung. Und da die sagen dann immer, die wollen empathisch werden, aber haben eigentlich gar nicht verstanden, was sie genau damit eigentlich meinen. Also umso schöner, dass du jetzt auch in einem Unternehmen und in einem Kontext unterwegs bist, in dem du das leben kannst. Ne? Und das ist ja auch manchmal das, wenn man denkt, so, oh, bin ich hier falsch in der Führungsrolle? Ja, manchmal ist man aber auch nicht in dem Kontext unterwegs, der zu einem passt, wo man auch, ja, man selbst sein kann.
Ja.
Und wir wollten.
Hast du total recht.
Ja. Und wir wollten auch nochmal sprechen. Ja, alles gut. Wir wollten auch nochmal sprechen über das Thema, wie geht's einem eigentlich oder wie geht's dir eigentlich in Führung? Ne? Da hast du so ein tolles Beispiel, das. Ja, man als Führungskraft ja dann manchmal auch in Führung so ein Stück weit vereinsamen kann. Lass uns da doch mal drüber sprechen. Was so deine persönliche Story da in dem Bereich ist.
Ja, ich glaube, wir haben irgendwie gerade schon ganz, ganz viel darüber gesprochen, wie erfüllend das ist, ne, wie viel einem das zurückgibt und wie stolz man darauf auch teilweise ist irgendwie. Also du hast es auch gerade beschrieben, ne, ich bin wirklich dankbar auch so für das Umfeld, für diese Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Ne? Also ich, genau wie du es beschrieben hast, muss ja das Umfeld auch erstmal zulassen. Also so grundsätzlich, ne, habe ich eigentlich sehr, sehr gute Rahmenbedingungen, um das zu leben, was ich irgendwie gerade beschrieben habe und das irgendwie auch weiterzugeben und vorzuleben. Aber ich glaube, wenn man halt in Führung sich bewegt, also ich hatte selber nie irgendwie krasse Intrigen oder ne irgendwie irgendwelche schlimmen Machtkämpfe oder so. Ich glaube, das ist woanders vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, aber das habe ich zum Glück nie erlebt. Aber was ich auf jeden Fall erlebt habe und auch immer noch erlebe, sind halt irgendwie echt schlaflose Nächte. Ne? Und ich glaube, also ja, ne, so man denkt immer so mit so einem höheren Titel kommt irgendwie ganz, ganz viel Freiheit. Aber, und du hast es gerade schon angesprochen, so durch diese Verantwortung und durch dieses, boah, ich muss alles mit mir selber ausmachen, ich muss alles irgendwie selbst austragen, ne, ich muss irgendwie alles so aufsaugen und kann ganz, ganz wenig irgendwie mich dazu austauschen. Und ne, wir haben ja gerade auch so über Führung in diesen komplexen Zeiten gesprochen. Und ich glaube, wenn man das alles so zusammennimmt, dann kann man einfach für sich selbst irgendwie sehr schnell leider identifizieren, dass Führung total einsam macht. Und ich merke das selbst an mir. Also wenn dir niemand mehr über die Schulter schaut oder sich mit dir austauscht, dann kann man sich schon fragen, so ist das jetzt irgendwie noch Freiheit oder ist das schon Einsamkeit? Und einsam zu sein heißt ja nicht allein zu sein. Also ich kann irgendwie 8, 9, 10 Stunden am Tag mit ganz tollen Menschen in Meetings sitzen und mich austauschen und es auch genießen, ne, und einen tollen Austausch mit anderen haben, aber ich kann mich trotzdem einsam fühlen in meiner Rolle. Und je höher du eben auf dieser Karriereleiter nach oben dich quasi weiter durcharbeitest, hocharbeitest, desto weniger, man nennt es ja so schön Peers, ne, also Leute quasi auf deinem Level, hast du dann auch. Und du hast dann wirklich nur noch ganz, ganz wenige Leute, wenn überhaupt, mit denen du dich auch mal austauschen und mit denen du auch offen reden kannst. Und es geht ja auch oft um Themen in Führungsrollen, ne, die du halt jetzt nicht an die große Glocke hängst. Dein Kreis an Vertrauenspersonen wird wirklich verschwindend gering. Und ja, du hast halt schon auch das Gefühl, ne, du darfst irgendwie nie schlechte Tage haben. Du musst immer funktionieren. Das erwartet man ja irgendwie auch von sich selbst, wenn man in so einer Rolle ist. Und ne, dass man irgendwie Schwächen nicht zeigt, Emotionen jetzt irgendwie nicht so krass zeigt und immer eine Antwort weiß, jetzt und sofort irgendwie in dem Moment. Ne? Und all das, also dieser Druck, den man, glaube ich, von außen bekommt, aber auch der Druck, den man sich auch mit Sicherheit selber gibt und auch so dieses, naja, auch so das Gefühl, man ist so unter ständiger Beobachtung, ne, dass man irgendwie alles richtig macht. Und ich glaube, all das so im Zusammenspiel macht einen so wahnsinnig einsam. Also ich habe gerade gesagt, ne, du bist so wie so ein Schwamm, der muss und kann wahnsinnig viel aufsaugen, aber der kann irgendwie, du kannst den nie ausbringen oder ganz selten ausbringen. Und du kannst halt deinen Emotionen ja nur noch so ganz kontrolliert Raum geben, ne, und in ganz bestimmten Kreisen Raum geben. Und ich finde schon, dass einen das wahnsinnig abstumpfen lässt. Tatsächlich auch privat. Also ich merke das tatsächlich auch im Privatleben, dass ich manchmal diese Empathie, von der ich gerade gesprochen habe, dass die mal wie so, als wäre sie aufgebraucht für den Tag oder für die Woche, weil ich einfach nicht mehr kann.
Ja, ist keine Kapazität mehr da, ne?
Genau, ja. Also Kapazität, ne, auf der einen Seite Kapazität natürlich irgendwie zeitlich.
Ja, so, klar.
Ne, du hast
ja
eben diese tausend Hochzeiten, aber auf der anderen Seite eben auch emotional hast du einfach keine Kapazitäten mehr frei und kannst jetzt dann vielleicht nicht mehr dich irgendwie privat noch weiß ich nicht, das Geburtstagsgeschenk für den Geburtstag am Wochenende kümmern und die Einkaufsliste schreiben. Ja. Und vielleicht sogar manchmal, und auch so geht's, glaube ich, vielen, vielleicht manchmal noch nicht mal mehr auf die Geburtstagsparty gehen, weil du einfach gerade sagst, du willst einfach nur deine Ruhe haben. Das klingt ein bisschen traurig, aber ich glaube, das ist voll okay, dass man das dann auch einfach mal für sich so einsieht und dann auch Rücksicht auf sich selbst nimmt.
Und das ist ganz spannend. Lass uns doch mal, also ich kann da total mitschwingen und würde sagen, ja, ich habe da gleich schon so ein paar Strategien im Kopf. was ist denn dein Umgang damit? Also du hast gesagt, ja, dann ist das okay, dann muss man das akzeptieren. Ne? Das höre ich so raus als so eine Strategie. Um damit umzugehen, was sind denn sonst noch so deine, das ist ja jetzt nicht erst seit gestern so, dass du auch diese Erfahrung machst, sondern Selbstführung ist dir ja auch nichts Fernes. Wie fühlst du dich denn durch diese Erkenntnis selbst?
Ja, also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Faktoren. Ne? Wahrscheinlich gibt es so zwei Ebenen. Also einmal gibt es so äußere Faktoren, Unternehmenskultur, Privatleben. Aber es gibt auch die Faktoren, die du ja selbst beeinflussen kannst, um dich da, ne, quasi selbst durchzusteuern. Ich versuche das mal so ein bisschen aufzuklustern. Also wir haben ja eben auch schon mal kurz über so das Thema Unternehmenskultur gesprochen. Da hast du auch richtig gesagt, ne, ich bin in einem Umfeld, in dem das auch anders wahrgenommen wird und in dem ich das auch anders zurückspielen kann oder thematisieren kann. Und ich glaube, das braucht's auch. Also, ne, es braucht diese gegenseitige Empathie auf wirklich allen Ebenen. Und ich finde auch, dass man darüber sprechen darf und man das auch benennen darf und auch mal sagen kann, ne, wir haben gerade über Kapazitäten gesprochen. Ich habe dafür jetzt einfach keine emotionalen Kapazitäten. Und es ist auch egal, welchen Titel ich habe. Und dass man auch in einer Kultur sich bewegt, in der man sich vielleicht auch mal verletzlich zeigen kann, in der man auch über persönliche Grenzen irgendwie sprechen kann. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und für mich ist das kein Zeichen von irgendwie schlechter Führung oder Schwäche, sondern eben ganz im Gegenteil, sondern indem ich das ja zeige und vorlebe, gebe ich auch anderen den Raum dafür, das auch so zu tun. Und das meine ich mit irgendwie, ne, du kannst ja auch die Unternehmenskultur irgendwie mitprägen, gerade als Führungskraft und das eben vorleben, oder ich finde, man sollte das wirklich vorleben. Und ich glaube auch, ich ja, eigentlich ist es auch irgendwie Teil meiner Verantwortung, dass ich anderen Verständnis für meine Situation oder bestimmte Situationen irgendwie vermittle, damit sie irgendwie vielleicht auch mein Verhalten oder meine Entscheidungen, die ich dann auch treffe, irgendwie anders wahrnehmen oder besser verstehen und ich damit aber irgendwie auch so meinen Beitrag leiste, dass man Empathie irgendwie so bewusst fördert und so ein bisschen bewusst in den Vordergrund rückt. Und du hast es irgendwie gerade schon ein paar Mal auch gesagt, ne? Führungskräfte sind nur Menschen und ich würde eigentlich das nur gerne streichen.
Weil ja, sehr gut.
Ich find's toll, ja, dass irgendwie Führungskräfte menschlich, ja, sind, ne? Und sich dann irgendwie auch menschlich verhalten und menschlich Entscheidungen treffen. Und ich wünsche mir, dass man sich das bewahrt und irgendwie einfach anders miteinander umgeht, empathisch miteinander umgeht. Und ich glaube, man kann sich ja dann auch mal selbst fragen, wie man so seine eigene Chefin oder seinen eigenen Chef sieht oder wie man den mal so gesehen hat vielleicht früher, als man selbst noch nicht in der Führungsrolle war. Und ich glaube, da wird einem schnell bewusst, so wie die Erwartungshaltung ist, ne? So die soll funktionieren, die soll mich supporten, die soll mir den Weg ebnen, die soll meine Probleme lösen, keine Fehler machen. Du kennst das Spiel. Ich sage das jetzt mal so überspitzt, aber ich glaube tatsächlich, dass so die Toleranzgrenze gegenüber denjenigen, die führen, eben eine andere ist. So eine dermaßen hohe Messlatte, die kann man eigentlich nicht erreichen. Und ja, da ist es eben meistens irgendwie nicht so, dass man sich, ich würde jetzt mal sagen, so übermäßig für den Menschen hinter der Führungskraft interessiert. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel mit der Unternehmenskultur zu tun hat. Mit Sicherheit auch mit Unternehmenskommunikation, aber auch wirklich, ne, wie gehen wir miteinander um und wie leben wir es vor? Also ich glaube, Unternehmenskultur, ganz großes Thema, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch, ja, mal eine separate Podcast-Folge, genau, zu aufnehmen. Aber um das mal so kurz zu umreißen, ne, ich glaube, auch das ist ein Geben und Nehmen. Man kann jetzt irgendwie auch nicht da sitzen und sagen, die Kultur ist irgendwie bei mir so blöd und die nimmt das irgendwie nicht an, sondern man kann das durchaus auch aktiv beeinflussen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen naiv klingt. Aber ich glaube schon, dass man vielleicht den einen oder anderen auch wachrütteln kann, indem man es einfach mal vormacht und irgendwie auch mal so den Weg vorwegläuft sozusagen.
Ja, auf jeden Fall.
Das vielleicht einmal so zum Thema Unternehmenskultur. Privat, glaube ich, ist es, ich habe es auch gerade schon mal kurz angerissen, auch spannend. Also es gibt, der Bereich irgendwie Einsamkeit in Führung ist noch nicht so ganz stark erforscht tatsächlich. Aber es gibt schon auch Studien, die so zeigen, dass Einsamkeit in Führungsrollen uns auch privat irgendwie abstumpfen lässt. Und ich finde es, ehrlich gesagt, ich finde es ziemlich creepy. Aber mir geht es halt auch oft so, ne? Also, dass ich dann vielleicht über bestimmte Themen einfach nicht mehr reden kann, weil ich einfach so leer bin irgendwie. Aber ich glaube, man kann es auch rumdrehen und sagen, hey, das private Umfeld kann mir irgendwie auch dabei helfen, dass ich mich weniger isoliert fühle, ne? Also ich funktioniere so, ich brauche soziale Kontakte, um meine Akkus aufzuladen. Und wir glauben aber ja auch irgendwie immer als Führungskraft, oh, wenn ich das jetzt irgendwie jemandem erzähle aus meinem privaten Umfeld, also jetzt natürlich keine Internas, ne, aber irgendwie ein Thema, was ich habe, dann kann das ja sowieso keiner verstehen, weil es ja irgendwie keiner in meiner Rolle. Und ich glaube aber, es ist eigentlich genau andersrum, dass es total spannend ist, wenn man mal mit Leuten, die vielleicht komplett andere Jobs haben, mal darüber spricht, weil die einem vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive aufzeigen können oder vielleicht auch einfach mal dir dabei helfen, mal rauszuzoomen und das vielleicht irgendwie alles gar nicht so eng zu sehen. Und ich glaube, dass das ganz, 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 ganz wichtig ist, dass man irgendwie auch mit seinem privaten Umfeld darüber spricht, offen damit umgeht, eine ehrliche Kommunikation sucht und die Freunde und Familie dann irgendwie auch mal besser verstehen, warum du vielleicht jetzt abends mal nicht auf die Party gehst oder warum es mal kein Geburtstagsgeschenk gibt, weil du vielleicht einfach keine Kapazitäten mehr dafür hattest.
Ja, total. Und ich finde, oder? Da, also ich habe eben auch nochmal so überlegt, was sind so Strategien, weil ich kenne das genauso. Also Loneliness zum einen und dann dieses einfach so voll sein. Und habe nochmal überlegt, also was mir auch manchmal schnell passiert ist, dass ich auch meine Beziehung überlade. Also dann, ne, wenn ich irgendwie hier nicht mit im Unternehmen mit niemandem über irgendwas Bestimmtes sprechen kann oder keiner greifbar ist in dem Moment für ein Führungsthema, obwohl wir das Unternehmen zu zweit führen, aber dass ich dann so das dann gerade, ne, dann nochmal irgendwie mit meinem Partner bespreche und der manchmal auch keinen Bock mehr drauf hat. Und dass ich, für mich ist auch immer wieder wichtig ist, dass obwohl ich selber Coach bin, ich mir selber auch ab und zu ein Coaching nehme. Was dann auch immer lustig ist, dann wird, ja, das kannst du selber, nee, aber ich brauche auch jemanden, der mich mal so gedanklich strukturiert mit guten Fragen. Ja. Also deswegen finde ich Coaching immer noch so eine richtig gute Maßnahme. Dann finde ich es immer noch mal gut, sich seiner Werte bewusst zu sein. Also was sind eigentlich meine Werte? Und dann manchmal in so Entscheidungen auch die Wertekarte zu ziehen. Ich habe heute jetzt zum Beispiel auch noch einen ganz vollen Schreibtisch und ich habe eigentlich keine Lust, wieder heute Abend zu arbeiten. Wollte ich eigentlich auf gar keinen Fall. Aber eine Freundin von mir ist gestern ganz plötzlich ins Krankenhaus gekommen und das ist das Krankenhaus mit dem Fahrrad. Oh, 5 Minuten so bei mir um die Ecke. Ist nichts Schlimmes. Ist okay, ne?
Okay.
Aber dann habe ich gedacht, so egal, ich fahre da jetzt gleich hin. Auch wenn mein Schreibtisch voll ist und da weiß ich dann einfach so, meine Werte, das sind die und die und die und Family und Friends first irgendwie so ein bisschen auch mit dabei, neben Freiheit und Selbstbestimmung und was auch immer. Und dann muss ich auch gar nicht damit hadern, dass ich jetzt irgendwie vielleicht bestimmte Sachen nicht heute noch abgearbeitet kriege, obwohl es wirklich dran wäre. Und auch so dieses, wann bin ich eigentlich auch genug, ne? Mein Nachbar, auch ein persönliches Beispiel, die haben jetzt vor 3 Monaten schon ein Kind gekriegt und ich wollte ihr unbedingt noch irgendwie was Persönliches auch schenken und wir haben so, jetzt muss ich ihr noch was schenken und jetzt will ich ihr auch noch was schenken, jetzt hast du es immer noch nicht gemacht und habe jetzt am Wochenende irgendwie was ganz Schönes gefunden und dachte dann so, es ist auch einfach, damit bin ich auch einfach genug, ne? Also ich kann auch manchmal, ich bin auch schon auf Geburtstag gegangen, wo ich kein Geschenk mitgebracht habe und ich habe dann wirklich ganz authentisch gesagt, ich bin total froh, dass ich hier bin, aber ich habe das mit dem Geschenk nicht geschafft. Und das ist einfach mein persönliches Genug, was ich zurzeit zur Verfügung stellen kann und nicht mehr.
Genau, genau. Und ich glaube, und keiner hat dich dann das nächste Mal nicht mehr zum Geburtstag eingeladen, weil du kein Geschenk dabei hattest. Und ich glaube aber, das meinte ich auch vorhin mit dieser persönlichen Reife und dieser Selbstreflexion, ist diese krasse, völlig kompromisslose Selbstreflexion, die man, glaube ich, haben muss, dass du auch jetzt in dem Moment weißt, okay, wenn ich jetzt nicht zu meiner Freundin ins Krankenhaus fahre, dann mache ich auch das, was auf meinem Tisch liegt. Und wenn es 100 Aufgaben sind, ich mache die einfach nicht gut, weil ich dann einfach was anderes im Kopf habe. Und ich glaube, man muss das immer für sich irgendwie wieder neu sortieren und halt auch ganz arg auf sich selbst aufpassen, ne? Also ich meine, also wirklich so Mitgefühl für sich selbst entwickeln, sich auch mal fragen, wie geht's mir jetzt irgendwie gerade in der Situation? Muss ich das jetzt wirklich? Das hat ja auch nichts mit irgendwie Leistungsfähigkeit zu tun, ob du jetzt die 100 Sachen noch abarbeitest oder nicht, sondern es hat was mit Prioritäten zu tun und damit, wie du dich selbst versorgst, ne? Und ich finde es total verantwortungsvoll, wenn man sich auch mal eingesteht, wenn es halt jetzt mal gerade nicht mehr so geht. Und damit meine ich auch irgendwie kein Selbstmitleid, ne? Aber Selbstfürsorge ist irgendwie ein gutes Stichwort. So dieses berühmte Beispiel aus dem Flugzeug, ne? Wenn du dir irgendwie selbst nicht die Sauerstoffmaske anziehst, dann kannst du sie auch keinem anderen aufziehen. Und ich glaube, das ist irgendwie so mein Bild, was ich mir immer wieder aufrufe, weil ich viel zu oft in Situationen gerate, wo ich eigentlich schon halb aus dem Flugzeug raushänge, ohne Sauerstoffmaske, und mich dann wieder dran erinnern muss, dass ich mich irgendwie auch mal selbst versorgen müsste.
Und du hattest es ja noch schon mal gesagt, so unternehmenskulturmäßig, aber kannst du vielleicht auch nochmal sagen, wie versorgst du dich denn selbst? Ich hatte eben dieses Beispiel mit dem Coaching. Mhm. Hast du da, du hast gesagt, du sprichst mit anderen und du gehst dann halt mal nicht auf die Party. Gibt es noch irgendwas, was du machst?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja gerade so ein bisschen äußere Umstände, sage ich mal, beschrieben oder ne, so das Umfeld, was ich glaube, was wichtig ist und so für mich selbst, also das, was ich quasi selbst aktiv auch beeinflussen kann. Also mir hilft es total, dass ich mir Routinen irgendwie schaffe und auch das hat ja irgendwie damit zu tun, du musst erstmal irgendwie wissen, was dir gut tut und das muss man vielleicht auch rausfinden. Aber ich brauche so diesen mentalen Freiraum. Also bei mir ist es zum Beispiel Sport. Klingt irgendwie abgedroschen, aber ich brauche dann irgendwie nach einem stressigen Tag auch mal meine Runde im Wald, wo ich einfach joggen gehe und über nichts nachdenke. Ich brauche auch diese mal so ein Dinnerabend mit irgendwie Leuten, die auch so auf meinem Level sind, also mit den sogenannten Peers. Ich habe auch feste Slots im Kalender für mich selbst. Also ich habe es vorhin ja gesagt, ne, Führung beginnt bei sich selbst und irgendwie ist es so eine Pflicht, dass man sich auch um sich selbst kümmert. Und ich habe mir wirklich für mich das selbst im Kalender so eingeteilt und versuche, dass ich nicht immer einfach nur so funktioniere und so vor mich hin funktioniere. Und es hat ja auch irgendwie ganz viel damit zu tun. Also ich brenne für meinen Beruf, ne? Mir macht es total viel Spaß. Und ich will ja, dass das so bleibt. Also ich will ja in 10, 20 Jahren irgendwie immer noch happy sein Und ich muss ja irgendwie auch selbst dafür sorgen, dass ich dann noch happy bin. Und von daher muss ich, glaube ich, wahnsinnig stark darauf achten, dass ich gucke, was mich eigentlich happy macht, auch im Job, und mir dann auch diese Aufgaben immer wieder irgendwie vorknüpfe. Also ne, sich auch mal zu fragen, ja klar, ne, die eine oder andere Aufgabe kann ich bestimmt noch reinquetschen, aber wird's dann wirklich gut? Meistens dann eher nicht. Und wenn es halt irgendwie, wenn du dann 100 Aufgaben machst und keine davon ist so richtig gut, ne, die 100 Aufgaben, die du jetzt auf deinem Schreibtisch liegen hast, und du machst sie dann so nebenbei, weil du eigentlich irgendwie ganz andere Sachen im Kopf hast und es wird alles nicht gut, dann hast du kein Erfolgserlebnis und dann macht es auch keinen Spaß. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man irgendwie für sich auch so ein bisschen sortiert und sich auch selbst mal diese Zeit zum Denken auch nimmt und auch selbst irgendwie Zeit für, ja, so persönliche Sachen oder vielleicht auch persönliche Erfolgserlebnisse. Also ich habe zum Beispiel, ich mache total gerne in meiner Freizeit irgendwie so Do-it-yourself-Sachen. Also ich fahre zu Freunden und schleife die Küche ab und lackiere sie neu oder so. Und finde das total gut, weil ich dann meine, weil ich sehe das Ergebnis.
Ja, richtig gut.
Ja. Und das finde ich, also ne, das hast du ja so oft im Job nicht. Du machst halt 1000 Sachen und siehst eigentlich nie ein Ergebnis.
Ja.
Und ich brauche das.
Ja.
Also ich brauche irgendwie so dieses Erfolgserlebnis und dass ich irgendwie rausgehe und sage, oh, ich habe jetzt echt was geschafft. Und ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu. Und es gibt, im Englischen gibt es so diese wunderschöne Redewendung, stop and smell the flowers. Und ich glaube, das ist total sinnbildlich für das, was ich damit meine.
Mhm.
Also, dass du auch mal kurz aufhörst zu rotieren und dass du dir auch mal selbst erlaubst, stolz zu sein und ne auch mal irgendwie stolz zu sein auf das, was du machst. Weil du hast halt eben nicht 10 Leute, die dir auf die Schulter klopfen. Das passiert dir halt als Führungskraft ehrlicherweise eher selten. Aber dass du auch mal dir das irgendwie erlaubst und dir mal den Raum gibst und sagst, ey, das habe ich jetzt vielleicht irgendwie auch ganz gut gemacht. Und ich muss selber sagen, ich bin da noch nicht. Also das gelingt mir tatsächlich selbst. Also ich rede total ungern irgendwie über meine Erfolge. Aber mir hat irgendwie letzte Woche hat mir das jemand gesagt und mir damit ein ganz tolles Kompliment gemacht und hat gesagt, na, du hast eigentlich irgendwie Karriere gemacht durch Liebe und nicht durch Ellbogen. Und das fand ich so schön. Und hat mich so stolz gemacht, dass man das sieht und dass ich so meinen eigenen Weg gefunden habe. Und ich glaube, man muss sich das erlauben, dass man auch okay ist in dem, was man tut. Ne, du hast gerade gesagt, so das ist mein genug. Und ich glaube auch manchmal ist es auch okay, wirklich mal stehen zu bleiben und zu sagen, hey, ich habe irgendwie gerade wirklich was Gutes gemeistert, weil das vergisst man viel zu oft, weil du eben dieses Feedback ja auch nicht permanent bekommst. Du kriegst ja, es kommt ja keiner um die Ecke oder schreibt dir eine Mail und sagt, super gemacht gestern, sondern das musst du dir halt irgendwie schon selbst sagen. Und ich weiß, dass es total unangenehm ist. Also mir ist es ja jetzt schon wieder unangenehm, das überhaupt zu erzählen, ne, weil man sich ja irgendwie nie anmaßen will, so über sich selbst zu reden. Aber ich glaube, dass es ganz, 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 ganz wichtig ist, dass man als Führungskraft auch mal stolz sein darf und
total.
Diese Gefühle zulässt und sich mal so selbst auf die Schulter klopft.
Yes.
Yes. Und noch,
ja.
eine letzte Sache fällt mir noch ein, weil du mich so gefragt hast, ne, was machst du dafür oder wie steuerst du dich irgendwie dadurch, durch diese ganzen Widrigkeiten sozusagen. Ich habe das vorhin schon mal in so einem Nebensatz gesagt. Also Menschen zu führen heißt eben nicht, dass du dafür verantwortlich bist, dass du ihre Wünsche erfüllst oder ihnen alles abnimmst oder sie irgendwie permanent glücklich machst. Ne? Es geht ums Befähigen und auch so diese knallharten Entscheidungen zu treffen, ist halt echt, also sind wir mal ehrlich, es kann wirklich ätzend sein. Ne? Und vielleicht auch nicht immer deine persönliche Überzeugung. Und ich glaube, man muss sich einfach immer wieder bewusst sein, dass es halt Teil des Jobs ist und nicht Teil deines Charakters, dass du jetzt irgendwie gerade diese Entscheidung getroffen hast oder treffen musstest. Und das sind so die Dinge, die für mich funktionieren. Also ich habe die Weisheit sicherlich nicht mit Löffeln gefressen, aber so für mich sind es tatsächlich Dinge, die mir dabei helfen, mich da irgendwie selbst so ein bisschen aufrechtzuhalten und mir auch immer wieder irgendwie neuen Mut so selbst auch zuzusprechen. Ne?
Ja.
Und irgendwie so den Spaß dran zu behalten, weil den gebe ich ja auch weiter. Also ich habe schon so den Anspruch daran, dass ich andere inspiriere und nicht irgendwie nur so mitschleppe. Und ich glaube, das braucht einfach ganz, ganz viel Selbstfürsorge, damit man das schafft, auch dauerhaft.
Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall. Und während du so sprachst, kam mir so ein Zitat von Astrid Lindgren, die mal gesagt hat, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Ich habe das irgendwann auch mal gelesen.
Kennst du, ja?
Oder ja. Ich habe es auch einmal gelesen, mit aus dem Fenster zu schauen. Das finde ich fast noch passender. Ja? Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach nur da zu sitzen und mal aus dem Fenster zu schauen. Und das finde ich so, yes.
Aber genau das ist es. Ne? Mhm. Also wenn du das nicht machst, dann zieht ja die Welt an dir vorbei, ohne dass du je hingeguckt hast.
Ja.
Das wäre echt dramatisch.
Ja. Ja, das stimmt.
Finde ich ein schönes Zitat.
Ach Mensch, das sind doch ein paar schöne Schlussworte. Gibt es noch etwas, was bislang ungesagt geblieben ist? Also noch ganz viel auf jeden Fall. Aber was du an der Stelle jetzt nochmal loswerden möchtest, bevor wir das Ganze schließen, wo du sagst, ja, das muss hier noch rein. Oder es muss noch in die Welt.
Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viel, was man zu dem Thema, glaube ich, noch sagen kann. Ich glaube, man kann sich auch nochmal anschauen, auch für sich selbst. Warum fühle ich mich irgendwie so? Oder warum fühle ich mich vielleicht auch, also vor allem als Frau so? Ne, das ist jetzt meine ganz persönliche Brille. Also ne, kann ich vielleicht auch mit meinem Partner darüber sprechen? Wir kennen alle irgendwie das Thema Mental Load. Kann ich mir vielleicht auch Themen im Privatleben anders aufteilen, ne, oder mir mehr Unterstützung suchen? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da total ehrlich mit sich selbst zu sein und wie gesagt, das auch gar nicht so als Schwäche zu sehen. Und es gibt ja so den schönen Satz, what you do for a living should feel like a living. Und das finde ich immer so schön, weil man irgendwie, das ist, glaube ich, so der wichtigste Führungshack, würde ich jetzt mal sagen. Ich will, dass mein Job mir Spaß macht. Und das klingt so flapsig, aber ich glaube, das ist so die radikalste und grundlegendste Entscheidung, die man für sich selbst irgendwie treffen muss. Und auch die gesündeste, weil ich glaube, wenn du das hast und das beinhaltest und irgendwie danach lebst und brennst, ich glaube, dann kannst du es eigentlich fast nur gut machen. Und wenn du dann noch die Empathie irgendwie mit dazu nimmst, aber ich glaube, man muss wahnsinnig ehrlich auch für sich selbst irgendwie mit der Antwort umgehen und dann auch entsprechend seinen Weg irgendwie so für sich gehen und sich da gar nicht so beirren lassen von, was jetzt irgendwie richtig oder falsch ist, sondern du hast es vorhin so schön gesagt, auch als Führungskraft auch okay damit zu sein, dass man vielleicht mal einen Weg geht und der entpuppt sich als Holzweg und das ist vollkommen okay. Also ich glaube, man braucht einfach immer weiter diesen Mut und ich glaube, man braucht zukunftsgerichtet immer mehr Mut, diese emotionale Thematik irgendwie auch einfließen zu lassen und ganz, ganz viel Empathie walten zu lassen und eben nicht nur Wissen und Lehrbuch und Co., weil das hilft uns in den aktuellen Zeiten auf jeden Fall nicht weiter.
Ja. Das stimmt. Ja, das hat Brené Brown hat das in einer Forschungsarbeit herausgefunden. Sie hat, weiß nicht, wie viele tausende Führungskräfte weltweit gefragt, was ist die Führungskompetenz von morgen? Und die Hauptantwort war tatsächlich Mut. Also von daher sind das doch ein paar richtig schöne Schlussworte. Oh, ich danke dir für dieses wirklich sehr, sehr offene und öffnende Gespräch. Also für deine Ehrlichkeit auch mal so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen dessen, was so ein Führungsjob im Alltag auch ausmacht. Und dein ganzes Engagement war hier gleichzeitig zu spüren für den Job.
Vielen Dank, das freut mich sehr. Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir noch viel mehr darüber sprechen, weil man ja auch merkt, dass das tatsächlich irgendwie noch so ein bisschen ein Tabuthema ist. Und ich glaube, damit muss man so ein bisschen brechen und damit auch irgendwie, ja, vielleicht die Fühler ausstrecken nach anderen, denen es vielleicht genauso geht.
Yes, sehr gut. Ja, danke dir, dass du hier warst.
Ich danke dir.